Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Waren das nun Signale der Deeskalation aus Moskau von Wladimir Putin gestern bei der Parade zum Ende des Zweiten Weltkriegs oder nicht? Oder weiß er es vielleicht selbst nicht?
Das war ein Dokument der Ratlosigkeit, fand ich. Er hat sich vor allem dadurch ausgezeichnet, was er alles nicht gesagt hat. Er hat keinen Sieg erklärt, er hat keinen Erfolg erklärt. Er ist in einer sehr schwierigen Situation.
Das ist die Interpretation, die ich Ihnen gerade eingespielt habe, des früheren Botschafters, des früheren deutschen Botschafters in Moskau, Rüdiger von Fritsch. Ich bin gespannt auf die Einordnung meines heutigen Gastes, Jana Polirin von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Dokument der Ratlosigkeit?
Ja, ich glaube, da ist schon was dran. Wenn man sich die Optionen anguckt, die auch Wladimir Putin verblieben sind, dann ist das alles auch für ihn jetzt nicht so einfach. Mein Beileid hält sich da massiv in Grenzen, aber die russische Offensive im Osten der Ukraine und im Süden geht nicht so voran, wie man sich auch das erhofft hatte. Im Prinzip hat man ja schon eine Niederlage erlitten mit den drei anderen Offensiven und in Kiew und im Norden, wo man sich zurückziehen musste. Und auch Russland hat eigentlich kein Interesse an einem langen Zermürbungskrieg, weil gerade unheimlich viele russische Soldaten dabei sterben und Putin ja immer rechtfertigt nach innen, wir machen hier eine quasi Polizeiaktion zum Schutz des Donbasses und der Druck auch natürlich auf ihn steigt. Also ich kann dem Argument Ratlosigkeit einiges abgewinnen, aber ich glaube, es war auch eine Vernebelungs- und Verwirrungstaktik. Ich glaube, es gab eine Nachricht nach innen. Und eine Nachricht nach außen. Ich glaube, die Nachricht nach innen war eben nochmal zu sagen, also keine Generalmobilmachung und nochmal zu sagen, es ist ein Verteidigungskrieg, also quasi die Legitimation nochmal zu erklären, warum dieser Krieg ein gerechter Krieg ist, warum das sein muss. Er hat ja auch die Verbindung geschaffen mit dem großen Vaterländischen Krieg, also dem Zweiten Weltkrieg und dem Kampf gegen den Faschismus da und dem Kampf gegen den Faschismus heute. Also ich glaube, es ging eben darum, das zu rechtfertigen. Und nach außen fand ich es fast so ein bisschen vergiftet, weil positiv gewendet, könnte man sagen, er hat gesagt, also er hat was nicht gesagt, nämlich Entmilitarisierung und Denazifizierung. Das sind ja Codeworte für ja, eine quasi entwaffnete Ukraine und einen Wechsel an der Spitze des Staates. Mhm. Und man kann sagen vielleicht, dass er seine Ambitionen, die er ursprünglich immer gesagt hat, zurückschraubt. Man kann auch sagen, er hat ja auch gesagt, die russischen Soldaten kämpfen auf eigenem Gebiet im Donbass. Und ich glaube, es könnte jetzt so eine Interpretation daraus entstehen, naja, wenn man ihm nur die Krim gibt und weite Teile des Donbass und die Landbrücke zu Krim, dann vielleicht gibt er sich damit zufrieden. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr vergiftetes.
Ja, ich höre bei Ihnen schon raus, dass das auf jeden Fall etwas wäre, wo Sie sagen, nein, auf das kann man nicht eingehen. Und gleichzeitig stellt sich aber natürlich die Frage, kann man aus dieser Situation der Schwäche etwas machen und muss man aus dieser Situation der Schwäche, aus der Verantwortung heraus, es nicht weiter eskalieren zu lassen, vielleicht auch bewusst etwas machen. Es gibt ja immer diesen Ausdruck des, der gesichtswahrenden Lösung für Putin aus dieser Sackgasse heraus.
Ja, ich glaube, momentan ist Putin noch nicht, meine Einschätzung wäre, dass noch nicht an einer gesichtswahrenden Lösung interessiert. Ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht. Ich glaube, wenn man sich mal anguckt, seit wann eigentlich das Ziel besteht, die Ukraine unter russische Kontrolle zu bringen, dann besteht das im Prinzip seit 2014. Und der ursprüngliche Plan der Russen war, das über das Minsker Abkommen zu machen, über die Kontrolle der Gebiete Donetsk und Luhansk und da Kontrolle über Kiew zu gewinnen. Das hat nicht geklappt. Und ich glaube, einer der Gründe, warum der Krieg auch ausgebrochen ist, weil der Kreml das Gefühl hatte, die Kontrolle über die Ukraine verschwindet. Der Westen ist zunehmend engagiert. Es gibt diese militärischen Ausbildungen und man hat wirklich gedacht, die Ukraine entgleitet. Und dieser Anspruch, die Ukraine nicht nur im eigenen Einflussbereich, das klingt immer so harmlos, sondern wirklich unter russischer Kontrolle zu haben, der ist nach wie vor da. Und was wir ja gesehen haben, ist auch, dass Russland Pausen machen kann. Also es könnte jetzt auch sein, wir finden ein Abkommen und dann wartet, also dann für Russland wäre ein Abkommen vielleicht gar nicht so unerstrebenswert, weil man Kräfte auch wieder neu sozusagen mobilisieren, auftanken könnte. Aber ich glaube, man muss wirklich immer im Hinterkopf haben, das ist ein sehr langfristiges Ziel, was Russland schon hat. Und das, ja, Aber trotzdem, natürlich müssen wir immer reden.
Genau, also ich wollte fragen, gibt es da ein langfristiges, mittelfristiges Ziel, was die Antwort darauf sein müsste aus dem Westen? Wir diskutieren das ja auch alles jetzt gerade vor dem Hintergrund dieses Datums 8. 9. Mai, Ende des Zweiten Weltkrieges. Und da schwingt ja auch immer ein bisschen bei dem großen historischen Vergleich, den ja jetzt beide Seiten bemühen, die Frage mit, ist das ein Kampf, den man ausfechten muss, also den man wirklich bis zu dem Punkt führen muss, an dem klar ist, ich spitze mal zu, an dem klar ist, dass dieses putinsche Russland so besiegt ist, dass es eigentlich auch keinen Putin mehr gibt?
Das sagen ja die Amerikaner sagen es nicht ganz so, dass es keinen Putin mehr gibt, aber die sagen, wir müssen Russland so besiegen, dass von dem Land kein Krieg mehr ausgehen kann. Und ich finde, wir müssen schon aufpassen, dass uns die Rhetorik nicht entgleitet. Es gab ja auch schon so Äußerungen, Putin muss weg. Und auch wenn ich dem innerlich aus ganzem Herzen zustimme, halte ich das für ein falsches Signal, was unnötig ist in der jetzigen Situation.
Da klingen Sie jetzt fast schon wie der erste offene Brief, Schwarzer und Co.
Nee, ich glaube, man kann... Ich glaube, der erste offene Brief mit dem Stopp der Waffenlieferung, das wäre nicht nur unterlassene Hilfeleistung, das auch, aber es würde auch bewirken, dass wir die Ukraine quasi Russland zum Fraß vorwerfen und dass Putin dann eben doch seine Ziele militärisch erreichen könnte. Und das ist überhaupt nicht in unserem Interesse. Es geht sehr viel um Moral und unsere Werte. Es geht mir aber auch darum, dass es in unserem Interesse ist, dass Putin nicht, und deswegen kommen wir wieder zu der Verhandlung und gebt ihm doch einfach was. Der Mann hat bislang aus seinen Konflikten immer quasi Geländegewinne davongetragen. Er ist in Georgien einmarschiert, wir haben immer noch Abchasien und Südossetien, was quasi so ein Grauzonenstatus ist. Er hat die Krim annektiert, das haben wir mittlerweile einfach so geschluckt. Also bevor der Krieg jetzt ausgebrochen ist, im Februar war das ja schon fast so gang und gäbe, ja, die wird nie wieder zurückkommen. Oder ich kann, also... Es ist so ein schleichender Prozess, eine Scheibchen-Salami-Taktik, aber... Natürlich müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, der Mann ist völkerrechtswidrig in ein anderes Land einmarschiert und hat einen Krieg begonnen und hat Menschen umgebracht. Und von der Ukraine, die ja sehr gut sich jetzt im Feld behauptet, zu verlangen, dass sie jetzt dann ja, mehr Kompromisse machen muss, als es wirklich, wirklich notwendig ist. Ich glaube, das ist sehr schwierig, also für mich persönlich zu rechtfertigen.
Aber glauben Sie denn, dass das... was Sie da gerade darstellen, als Kriegsziel möglich ist, dass die russischen Truppen vom ukrainischen Territorium verschwinden, ohne dass Russland das als eine Niederlage wahrnehmen würde, die nicht ohne Konsequenzen bleibt.
Ja, ich fand immer die bisherige ukrainische Position, man muss aber sagen, das war vor Bucha und vor Mariupol. Und zwar hat Zelensky das jetzt nochmal bestätigt letzte Woche. Also da hat Zelensky gesagt, die Verhandlungsbasis ist eigentlich Status quo 24. Februar. Jetzt habe ich aber gerade ein Interview gelesen in der Financial Times mit dem ukrainischen Außenminister, der sagt, solange wir Waffen bekommen, würden wir weitergehen. Es sei denn, der Blutzoll ist uns zu hoch. Und ich glaube, wissen Sie, Herr Frenzel, wir reden da jetzt so drüber, wie weit es gehen könnte. Und das habe ich auch bei dem ersten offenen Brief so kritisiert. Ich finde, die Ukraine hat eine demokratisch gewählte Regierung. Wir haben eine Zivilbevölkerung, wo wir als Organisation auch Kontakte hin haben, wo der Eindruck ist, die steht überwältigend an der Seite ihrer Regierung. Und die hat sich entschlossen, für ihr Land zu kämpfen und nicht aufzugeben. Und ich finde, wir sollten sie dabei unterstützen, solange diese ukrainische Regierung keine Ziele verfolgt, die wir da nicht mehr teilen können. Es geht ja nicht um den Marsch nach Moskau. Es geht ja wirklich um die Verteidigung des Territoriums und um den Versuch, vielleicht auch Gebiete zurückzugewinnen. Ich persönlich glaube, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, und dass eine Rückkehr der Krim nicht wirklich wahrscheinlich ist.
Ja.
Und ich glaube auch, es gab ja auch schon Angebote, die konstruktiv waren von ukrainischer Seite. Eine 15-jährige Verhandlungsperiode über die Krim, und eben Rückkehr zur Kontaktlinie. Und auch im Minsker Prozess war es ja so, dass es ging um die Abfolge, wann was geschieht und welchen speziellen Status diese Provinzen haben. Aber ich würde schon sagen, es gab da schon auch Verhandlungsbereitschaft.
Ja, wir werden sehen, wie groß und wie erfolgreich diese Verhandlungsmöglichkeiten sind. Ich will das nur ergänzen an dieser Stelle, um diesen Meinungsraum vielleicht auch nochmal auszuleuchten. Ich war ganz dankbar für diesen ersten offenen Brief, der eben ganz viele kritische Fragen in dieser Hinsicht stellt. Nicht, weil ich übereinstimme, aber weil mir langsam unwohl wurde, warum es eigentlich keine lauten Stimmen in diesem Land gibt, die Krieg an sich und grundsätzlich für falsch halten und diese Lehre gezogen haben, dass am Ende Kriege nie eine Lösung sind. Wie gesagt, ich teile diese Meinung nicht, aber ich freue mich, dass es im demokratischen Raum Stimmen gibt, die aus verschiedenen historischen Erfahrungen diesen Schluss ziehen.
Ich finde auch, dass es gut, dass wir die Debatte haben. Es gibt ja auch einige Punkte, die ich wirklich bedenkenswert finde, nämlich zum Beispiel die Frage, wie hoch ist das Potenzial einer nuklearen Eskalation oder dass wir eben etwas in Gang setzen, was wir nicht mehr kontrollieren können. Und ich glaube eben, uns darf aber keine Angst leiten, sondern und keine Furcht, sondern ein kühler Kopf, rationale Überlegungen und ja, dass man dann abgewogen und bestimmt vorgeht. Ich glaube, und das fand ich ganz interessant, ich habe mit finnischen Gesprächspartnern gesprochen aus der Regierung. Und Finnland ist ja nun ein Land mit einer über 1000 Kilometer langen Grenze zu Russland, mit einer sehr komplizierten Geschichte. Und die balancieren seit Jahren schon in ihrer Politik zwischen, wir wissen, wir müssen feststehen, wir dürfen nicht als schwach erscheinen, weil das sofort erkannt wird, sofort ausgenutzt wird, sofort ausgetestet wird. Aber gleichzeitig machen wir natürlich nichts, was Wahnsinn wäre. Aber das macht der Westen ja auch nicht. Wir machen keine Flugverbotszone. Wir reden nicht darüber, NATO-Soldaten auf ukrainischem Territorium einzusetzen. Also ich finde, es wird ja mit Sinn und Verstand die Ukraine gerade unterstützt, auch mit schweren Waffen.
Diana Polierin, das sind die großen Fragen, die wir gerade besprochen haben, über die man sicherlich noch sehr viel länger sprechen kann. Aber wir haben ja wahrscheinlich leider auch noch viele Wochen, Monate, in denen diese Fragen ganz vorne auf unserer Agenda stehen. Es gibt, und diese Wertung will ich hier schon mal vornehmen, weniger relevante Fragen, aber doch durchaus gesprächswertige. Wer redet nicht gerne über den Urlaub der anderen? Das tun wir gleich.